Herzlich willkommen zur dritten Folge der Anlegerschule. Sind Autos auch eine Geldanlage? Was heißt FOMO? Ist das ein neuer Energy Drink? Und wie sieht's aus mit Autos als Investment? Oder verliert man da nicht wirklich immer nur Geld? Wir beginnen heute mit dem Phänomen FOMO. Auf Englisch heißt es Fear of Missing Out, beziehungsweise übersetzt Angst, etwas zu verpassen. Vielleicht kennst du das Gefühl, du siehst, wie andere Anleger von einem Kursanstieg profitieren und dir nur von ihren Gewinnen erzählen und spürst den Drang, selbst schnell einsteigen zu wollen, um nichts zu verpassen. Diese Angst wird als FOMO bezeichnet. Doch an der Börse kann dieses Gefühl zu irrationalen Entscheidungen führen. Lass mich ein paar Börsenweisheiten dir mitteilen, um dir zu helfen, FOMO zu verstehen und klügere Investitionsentscheidungen zu treffen. Erstens, hin und her macht Taschen leer. Häufiges Kaufen und Verkaufen von Aktien kann oft getrieben durch FOMO zu hohen Transaktionskosten oder potenziellen Verlusten führen oder beides natürlich. Also überleg einmal oder zweimal oder dreimal, bevor du in hektischen Marktphasen agierst. Zweitens, die Börse ist kein Sprint und auch keine Einbahnstraße im Übrigen, sondern ein Marathon. Denk langfristig und sei geduldig, denn Börsenkurse können hochgehen, runtergehen. Es ist wie bei einer Achterbahnfahrt sehr häufig. Und von daher, wenn ihr kurzfristig Gewinne mögt, mag das verlockend sein, aber nachhaltiger Erfolg kommt oft durch strategisches und langfristiges Investieren. Drittens, kaufe, wenn die Kanonen donnern, verkaufe, wenn die Violinen spielen. Das bedeutet, antizyklisch zu handeln, kaufe, wenn die Märkte von Angst und Panik geprägt sind und verkaufe, wenn Euphorie herrscht. Das ist das Gegenteil von FOMO und kann dir wirklich helfen, klügere Entscheidungen zu treffen. Viertens, Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Geduldiges Warten und strategisches Investieren sind meist erfolgreicher als impulsive Handlungen aufgrund von FOMO. Die Gefahr besteht, dass man einfach auf Höchstkursen noch hinterherrennt und meint, man möchte noch die letzten 1-2% mitnehmen, wenn aber das Abwärtspotenzial vielleicht viel größer ist. Halte also an deinen langfristigen Zielen fest und lass dich nicht von kurzfristigen Marktbewegungen aus der Ruhe bringen. Und schließlich, der Markt kann wirklich länger irrational bleiben, als du solvent, also liquide bleiben kannst. Diese Weisheit von John Maynard Keynes erinnert uns daran, dass es gefährlich sein kann, den Markt vorherzusagen und übermäßig zu spekulieren. Lasse dich nicht von FOMO verleiten, riskante Wetten einzugehen oder als unerfahrener Anleger etwa Optionsscheine zu kaufen, ist keine gute Idee. Indem du diese Weisheiten beherzigst, kannst du die negativen Auswirkungen von FOMO minimieren und langfristig erfolgreicher an der Börse agieren. Denk daran, Geduld und Rationalität sind deine besten Freunde im Investment. Und warum ist das jetzt gerade so wichtig? Ja, das will ich euch sagen. Es ist gerade im Moment ein wirklich wichtiger Zeitpunkt, denn alle sprechen nur von Höchstkursen und wie viel Prozente sie hier und da gemacht haben. Diese Gefahr ist wirklich da, dass man jetzt meint, man muss mit großen Beträgen reinspringen. Also vorsichtig sein. Denn zu der derzeitigen besonderen Phase und bereits hochgelaufenen Börsen ist es manchmal ratsam zu warten, wenn man einen Einmaleinstieg in Fonds oder ETFs oder auch die Direktanlage in Aktien sucht. Wenn man natürlich einen Sparplan machen will, ist es was anderes. Dann gibt es einen guten Durchschnitt für Kaufkurse und das Wichtige ist einfach nur mal anzufangen. Also zusammenfassend kann man sagen, lasst euch nicht von FOMO verleiten, sondern seid geduldig und kauft zur richtigen Zeit und kauft vor allen Dingen Qualität. Und das war der letzte Satz zum Thema FOMO. Jetzt geht's gleich weiter. Bevor wir mit den Autos weitermachen, nur kurz einen Rückblick auf das, was wir in der zweiten Podcast-Reihe gelernt haben. Dafür habe ich dir einmal die 5 wichtigsten Tipps aus der 2. Folge der Anlegerschule zusammengefasst. Tipp 1. Aktien sind gut, wenn du dich intensiv darum kümmern möchtest und du das mögliche Auf und Ab ertragen kannst. Dir Zeit nehmen kannst für Analysen bezüglich der Aktien, welche du kaufen willst, aber auch der Analyse, wann du verkaufen willst oder ob du deine Aktien halten möchtest. Auch das will entschieden sein. Tipp 2. Anleihen sind gut, wenn du selbst entscheiden möchtest, was du kaufen kannst und auch, wenn du lieber den Spatz in der Hand hast als die Taube auf dem Dach. Also lieber eine kleine Rendite, die dir aber sicher ist, als möglicherweise eine große, die nicht sicher ist. Auch ruhiges Schlafen ist bei Anleihen sicherlich ein Thema. Tipp 3. Wenn du entweder Aktien oder Anleihen oder von beiden Anlageklassen etwas möchtest, aber du weder die Zeit hast noch das Wissen, dir auszusuchen, was du kaufen möchtest, dann ist sicherlich das Beste, dass du dich für einen Investmentfonds entscheidest. Denn hier wird gegeben der Marktgeschehnisse und der geopolitischen Ereignisse entschieden, was gekauft und verkauft wird. Du brauchst dich also um gar nichts zu kümmern. Dies wird dann zwar etwas höhere Gebühren haben, aber es kann sich vielleicht für dich lohnen. Tipp 4. Keine Zeit, ETF spart dir Leid. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Und hierzu möchte ich euch die nächste Folge Nummer 4 ans Herz legen. Denn dazu habe ich eine junge Frau interviewt oder werde sie interviewen. Und wir wollen gemeinsam über ETFs sprechen und hören, wie sie ihre Auswahl getroffen hat. Und ganz wichtig, Tipp 5. Langfristiges Geld gehört nicht aufs Sparbuch. Dies bitte anlegen, um dein Geld vor Inflation zu schützen. Bezüglich der Inflation werden dir die meisten, mit denen du sprichst, sicherlich empfehlen, in Aktien anzulegen, um in Sachwerten zu investieren. Und damit sind wir schon bei unserem Sonderthema Autos als Sachwerte. Und nun geht es zu meinem ersten Sonderthema über Autos als Investment. Oder ist es eher ein Geldgrab? Für einige wahrscheinlich oder schon, die sich nämlich überhaupt nicht mit Autos auskennen. Aber wie bei Aktien oder anderen Investments, man sollte es gewissenhaft auswählen und einen Fachmann dazu Rate ziehen, der von Autos etwas versteht. Deshalb habe ich mir heute Götz Tintelnot eingeladen, der wirklich viel von Autos versteht und selbst eine beachtliche Sammlung wunderschön gepflegter Engländer, das sind natürlich keine Engländer auf 2 Beinen, sondern Engländer auf 4 Rädern, nämlich wirklich tolle englische Fahrzeuge wie zum Beispiel Oldtimer, Jaguar, Oldtimer, Aston Martin, Defender und auch Range Rover. Also freut euch auf mein Interview, es geht gleich los. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Götz Tintelnot zusammensitze, der mir ja schon in vorhergehenden Sendungen bei den Intros geholfen hat. Und er vertritt seine Firma Car Conversion und dazu würden wir doch gerne mal ein bisschen mehr hören. Götz, erzähl doch mal bitte, was macht ihr da genau?
Ja, hallo Birgit, bei der Car Conversion in Kaltenkirchen bauen wir Fahrzeuge auf alternative Antriebe rum, zum Beispiel. Also das heißt, wenn jemand jetzt etwas umweltfreundlicher fahren möchte und sein Verbrenneraggregat durch einen Elektroantrieb ausgetauscht haben möchte, können wir das bei den verschiedensten Fahrzeugen, neuere Fahrzeuge, aber auch Oldtimer und Klassiker, aber auch genauso Youngtimer auch machen. Wir machen aber auch ganz andere Dinge, die fernab der Elektromobilität liegen, nämlich zum Beispiel Defender, Land Rover Defender, von den alten, etwas leistungsschwachen Dieseln befreien und dann zum Beispiel ein 6-Zylinder BMW-Triebwerk einbauen. Das kann man tun und dann hat man also eine ganz andere Leistungsansprache und damit fährt das Fahrzeug ganz hervorragend. Wir machen ja auch oder bedienen das Thema HVO, also synthetische Diesel. Da haben wir auch schon Podcast dazu gemacht und dann fahren die Fahrzeuge nicht nur leistungsstärker, sondern auch komplett fossilfrei. Das machen wir.
Ja, das finde ich toll, sehr spannend, dass man diese Fahrzeuge umrüsten kann, um sie auch für die Zukunft weiter zu erhalten.
Absolut, das ist ja eigentlich das Thema, die gerade die Land Rover Defender sind ja Liebhaberfahrzeuge. Wir sprechen jetzt nicht vom New Defender, sondern von dem, der bis 2016 gebaut worden ist. Das sind eben Klassiker, obwohl sie zum Teil noch nicht so alt sind. Aber man kann eben auch was dran machen, um sie weiter zukunftstauglich und fit für die Zukunft zu machen. Und das geht eben mit den Antrieben, sowohl als eben auch mit den alternativen Kraftstoffen, also den synthetischen Kraftstoffen.
Okay, und wenn wir jetzt mal dahingehend uns fokussieren, dass wir sagen, okay, wir wollen für die Zukunft erhalten, wir wollen Werte vermehren, wir wollen ja anlegen. Und genau. Wie passt das zusammen mit den, wenn wir sagen, Autos als Investment, wie kann man ein Auto erhalten, dass man kein Geld dran verliert?
Ja, das ist sicherlich die Frage, was will man eigentlich genau haben? So ein Auto hat ja den Vorteil, dass es eben eine Immobilie ist, also es ist beweglich und man kann es auch fahren und daran auch Spaß haben. Gerade für diejenigen, die sagen, ich möchte eigentlich auch so ein Auto nicht nur irgendwo reinstellen, sondern auch fahren und mich daran auch erfreuen, dann ist es natürlich ein doppelter Nutzen. Jetzt ist aber die Frage, wie weit möchte man eigentlich ins Investment gehen? Weil die wirklichen Sammlerfahrzeuge, die Sammlerstücke, also zum Beispiel Sondermodelle von Porsche, wer jetzt mal sich ein bisschen umhört, Porsche hat vor kurzem den Porsche Dakar, also dieses an diese Wüsten-Rallye oder Paris-Dakar-Rallye angelehnte Fahrzeug mit höherem, also höherer Bodenfreiheit rausgebracht. Das sind Modelle, die gibt es nur in limitierter Stückzahl. Die wird man in der Regel nicht fahren, sondern wegstellen. Vielleicht ein bisschen Bewegungsfahrten machen, aber für die tägliche Nutzung, nein, da verlieren sie an Wert. Aber es gibt ja eben auch den Weg dazwischen, Youngtimer-Klassiker zu fahren, die man eben auch im Alltag bewegen kann, weil die eben noch nicht so alt sind, dass sie eben eine ganz andere Bedienlogik haben, sondern auch Fahrzeuge aus den 80ern oder 90ern, die haben ja schon im Grunde genommen die Bedienlogik, die Fahrzeuge heute auch noch haben.
Das verstehe ich. Und wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt zum Autohändler fahre und ich kaufe mir ein nagelneues Auto, fahre vom Hof, da verliere ich ja gleich sofort richtig viel Geld. Wie sieht das aus, wenn ich mir einen Youngtimer kaufe?
Ja, also das ist mit den Neuwagen. Es gibt da auch Ausnahmen und da möchte ich vielleicht schon einen Podcast ankündigen, den ich mit Frank Otero Molanes mache von der Mercedes-Benz-Niederlassung in Lübeck. Der ist dort Standortleiter und Verkaufsleiter in einem und mit dem werde ich demnächst einen Podcast machen, kommt dann auch eben auf diesem Kanal hier, wie es sich mit Neufahrzeugen handelt, die eben Sammlerfahrzeuge sind, die also auch nicht unbedingt für den täglichen Gebrauch da sind, sondern vor allem zum Wegstellen. Aber was du ja meinst, Birgit, ist, ich gehe jetzt zum Neuwagenhändler, kaufe einen Neuwagen und da haben wir natürlich wirklich das Problem, dass die schon, wenn man vom Hof fährt, nicht unerheblich an Wert verlieren. Das ist gerade, je größer und je teurer die Fahrzeuge sind, desto schneller geht es. Das ist keine Anlage, das ist ein reiner Fahrspaß. Das ist bei Leasingmodellen für Firmenfahrzeuge eigentlich egal. Aber wir reden ja hier um Anlagemodelle. Und da ist das Thema Young oder Oldtimer schon eher das richtige Regal.
Das stimmt. Ich habe im Übrigen auch einen Youngtimer. Stimmt. Ich habe nämlich einen Saab Cabrio, ein wunderschönes Fahrzeug. Springt immer an, super zuverlässig, sehr stabil und solide gebaut. Und wenn die Sonne scheint, kann ich sogar mein Verdeck abmachen. Ich hoffe, dass die Sonne mal wieder rauskommt. Im Moment regnet es ja furchtbar.
Das wäre schön.
Aber es ist in der Tat so, die Youngtimer sind sicherlich für ein kleineres Budget auch schon zu erreichen. Was müsste man denn da so anlegen, wenn man sagt, man möchte einen Youngtimer kaufen, damit man nicht so einen hohen Wertverlust hat, wenn man vom Hof fährt, sondern möglichst das Geld erhalten kann?
Genau, und darum geht es ja auch. Also wer jetzt autoaffin ist und sagt, naja, ich habe jetzt was gespart, gehe ich jetzt in ETFs oder Aktien oder was auch immer, oder vielleicht auch mal das Thema Auto. Aber eben vorausgesetzt, ich kann es A fahren und B, es verliert keinen Wert mehr. Vorausgesetzt, es wird pfleglich behandelt und natürlich auch gewartet regelmäßig, ne? So wie es eigentlich auch sein sollte. Da ist das Thema Saab, glaube ich, ein super Beispiel. Saab ist ja irgendwann von GM gekauft worden in den 90ern und diese Saab-Fahrzeuge, die beim 900 ist es so, dass 94 der Modellwechsel war, dann kam das Nachfolgemodell mit schon GM-Teilen, also aus dem Opel Vectra. Und das, was du jetzt fährst, das ist ja eben noch ein reines Saab-Fahrzeug. Die sind gut, weil das ist eben pur Saab und die verlieren an Wert auch nicht mehr, außer es gibt es eben Unfälle oder übermäßige Gebrauchsspuren, dann nicht mehr. Aber ansonsten, Fahrzeuge dieser Art gibt es so um 30.000 Euro. Und dann sind die auch in einem durchaus verträglichen Zustand. Man muss ein bisschen darauf schauen, wie die Laufleistung ist, denn Fahrzeuge mit mehreren 100.000 Kilometern taugen nicht wirklich zum täglichen Fahren und auch zum Werterhalt.
Also das heißt, man achte darauf, dass es einen niedrigen Kilometerstand hat.
Möglichst niedrig, ja.
Und ab welchem Baujahr sollte man sich da umschauen oder ist das markenabhängig?
Es ist vor allen Dingen typabhängig, weil nicht jedes Fahrzeug jeder Marke ist tauglich zum Sammeln. Weil wenn man jetzt diese Komponenten, ich will fahren, ich will aber auch den Wert erhalten oder sogar er soll sich erhöhen, weil manche Marken sind dann eben oder manche Typen sind dann eben so selten oder einfach auch begehrt, dass sie ihren Wert sogar noch steigern können, auch wenn man sie fährt. Ne? Vorausgesetzt, die Behandlung ist dann entsprechend gut. Und bei Saab ist es eben der 900 zum Beispiel, der eben besonders heraussticht. Das war immer ein Auto, was auch besonders war und auch eine besondere Kundschaft hatte. Es gibt andere Saab-Fahrzeuge wie eben den 9000. Das ist übrigens eine Plattform, die sich auch der Lancia Thema und der Fiat Croma teilen. Das sind Fahrzeuge, die sind jetzt nicht ganz so werthaltig. Das ist, glaube ich, kein Thema. Aber zum Beispiel bei Mercedes gibt es den 190er. Ja, da gibt es viele davon. Aber die Motorvariante 2,3 Liter 16V ist zum Beispiel ein Fahrzeug, was wirklich immer eine gute Beständigkeit hat, vorausgesetzt, die Laufleistung ist nicht ganz so hoch.
Das verstehe ich. Götz, jetzt mal von mir noch eine Frage. Ich bin ja bei Autos nicht so wirklich kundig. Ich kenne mich eher bei Investments aus, wo ich sagen würde, wenn ich als Neuanleger ein Investment suche, dann würde ich mir ein paar Podcasts anhören und ich würde zur Bank gehen oder Sparkasse und mir Informationen einholen über mögliche Investments. Wo gehe ich denn hin, wenn ich einen Youngtimer kaufen möchte, um mich zu informieren, welche Marke, welches Modell da vielleicht an Wert gut beständig sein könnte?
Ja, wo kriegt man sowas her? Das ist eine gute Frage. Händler gibt es ja, wenn man ins Internet schaut und schaut nach Klassikhändlern, wird man eine riesenlange Liste kriegen, gerade wenn man in Hamburg oder München oder Berlin, Düsseldorf, also in den urbanen Bereichen wohnt, dann kriegt man ganz, ganz viele. Es ist aber für jemand, der neu dabei ist und sagt, ich möchte jetzt gerne mal anfangen, fundamental wichtig, dass er sich jemanden sucht, der sich mit der Thematik schon auskennt. Dass er sich also zum Beispiel, wenn er eine Marke für sich gefunden hat, ein Jaguar, ein Saab, ein BMW, was auch immer, vielleicht an den Markenclub in seiner Nähe wendet und da mal jemanden findet, der mit ihm vielleicht dieses Auto anschaut. Weil es sehen so viele Autos ganz toll aus und im Verkaufsraum oder beim Händler ist es auch prima. Nur wie das Fahrzeug im Detail erhalten ist und ob es dann überhaupt einen Wertbestand hat oder eher ein Groschengrab oder ein großes Scheinegrab ist, das wird man erst später herausfinden. Und das muss man wirklich, also Oldtimer-Kauf, Youngtimer-Kauf ist Vertrauenssache, aber vor allen Dingen auch eine Sache der Fachkenntnisse und die sollte man sich einholen. Zu diesem Thema kann ich noch sagen, wir werden auch einen weiteren Podcast, einen zweiten machen, mit jemandem, der Youngtimer vor allen Dingen verkauft, die eben wenige Laufleistung, geringe Laufleistung haben, aber vor allen Dingen vom Zustand her sehr gut sind, nämlich Jens Seltrecht von der Garage 11. Soll keine Werbung sein, ist Tatsache. Und da findet man zum Beispiel auf dieser Homepage Garage 11 in Hamburg eben auch wirklich sehr gut erhaltene Fahrzeuge. Und da gibt es eben mehrere Händler dieser Art, die sich darauf spezialisieren, da einen Überblick zu sich zu verschaffen, was man überhaupt möchte, ja, welche Marke man präferiert. Das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Mal eben loslaufen, könnte teuer werden.
Denn das ist ja ähnlich wie bei den Investments. Auch Klar. Hier muss man sich erstmal darüber im Klaren werden, sicher zu sein, was für einen Anlagehorizont man hat, wie viel man anlegen möchte. Das ist auch bei den Autos wichtig. Was für eine Risikoneigung man hat, also auch vielleicht bei den Fahrzeugen. Einige sind solider gebaut, andere sind reparaturanfälliger.
Grundsätzlich ist das so, ja, wenn man jetzt beispielsweise plötzlich sein Herz für Maserati entdeckt und dann sagt, ich hätte ja einen aus den 80ern, 90ern, die sind für relativ kleines Geld zu haben, gerade diese Biturbo-Fahrzeuge, aber Obacht, die Technik ist nicht unkomplex und deswegen ist, wie bei den Aktienanlagen auch Research, also im Grunde genommen ausprobieren, nachschlagen, nachschauen und das kann man mit Internet sehr gut, ist wirklich fundamental wichtig, dass man das genauso wie bei den Anlagen auch macht. Einfach lesen, lesen, lesen und nicht die Scheu haben, zum Händler zu gehen und sagen, ich will mich mal reinsetzen, ich will mal eine Probefahrt machen. Man muss das ausprobieren. Das ist ganz wichtig.
Das ist gut. Das kann man bei Investments an der Börse leider nicht ausprobieren. Nein. Es sei denn, man geht zur Anlegerschule und macht, oder man macht ein Musterdepot bei seiner Bank, Sparkasse oder bei YouMushroom. Da kann man ausprobieren. Und das rätst du auch bei den Autos, mal auszuprobieren, wo man am besten drin sitzt, was sich gut fährt, wo man ein gutes Gefühl bei hat. Jetzt sag mir doch mal noch was zum Werterhalt oder Wertzuwachs.
Klar.
Was kann man da so, kann man da irgendwelche Werte vielleicht in den Raum stellen, dass man sagt, so und so viel Prozent pro Jahr, wie würde sich das vielleicht entwickeln?
Ja, das ist wie bei den Aktien auch ein bisschen der Blick in die Glaskugel, ganz klar, weil sich da am Markt auch immer was ändert. Ja. Wenn man jetzt die, das haben viele sicherlich, die sich um das Thema auch schon mal bemüht haben, also Oldtimer, Youngtimer, mal geschaut, die Preise variieren manchmal ganz schön. Und wenn man jetzt heutzutage auf die Klassikermessen geht und das vielleicht auch schon früher gemacht hat, also 2019 vor Corona, dann wird man feststellen, dass einige Autos, gerade Vorkriegsfahrzeuge, im Schnitt eigentlich im Preis nachgelassen haben. Warum haben sie das gemacht? Weil einfach die Käuferklientel eine andere ist und man muss immer sagen, es gibt so ein bisschen den Grundsatz, man fährt am liebsten die Fahrzeuge oder sucht die Fahrzeuge, die man in seiner Kindheit auch schon toll fand oder wahrgenommen hat. Und das, da ist auch was dran. Das gilt eigentlich für fast jeden. Und die, die dann eben die 50er und 60er Fahrzeuge noch als Kind wahrgenommen haben, die fahren irgendwann kein Auto mehr. Jedenfalls haben sie keinen Oldtimer mehr irgendwo rumstehen, den sie auch noch bewegen können und wollen. Und das ist so ein bisschen auch eine Klientel- und Alters- und Generationenfrage. Also da tut sich immer was, weil die Nachfrage und das Angebot, die regeln sich nun mal gegenseitig. Das heißt, man muss eigentlich ständig dranbleiben und immer schauen, was Sache ist. Bei Porsche 911 müssen wir uns nichts vormachen, die Preise sind immer hoch. Da gibt es manchmal kleine Dellen, jetzt gerade in der etwas schwierigen wirtschaftlichen Zeit. Aber grundsätzlich sind die Fahrzeuge hoch bewertet. Bei solchen Fahrzeugen ist natürlich Obacht geboten, weil die Echtheit und die Originalität dieser Fahrzeuge ist eben wesentlich für den Werterhalt.
Absolut. Werterhalt ist ganz wichtig.
Genau.
Und ich glaube, dass wir sicherlich gute Fakten zusammengetragen haben heute, die euch als Hörer und Hörerinnen sicherlich interessieren. Und ich hoffe, dass ihr auch in die nächsten Podcasts mit reinhört, die diese Themen weiter besprechen mit den Autos als Geldanlage. Denn das ist doch wirklich ein spannendes Thema.
Ja, es ist vor allen Dingen ein spannendes und ein sehr weitläufiges Thema, genau wie es eben bei deinen Anlagen im Aktienbereich ist. Es gibt über 40.000 Titel oder 41, glaube ich. Und so ist es bei den Autos eben auch. Es gibt eine Vielfalt von Fahrzeugen, die interessant sind, eben aber auch mit den entsprechenden Historien, wie die natürlich auch den Werterhalt irgendwie beeinflussen und auch natürlich die Marktbereinigung, die stattfindet, automatisch, weil sich die Käufergenerationen ändern, weil die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich wie jetzt gerade ändern oder ähnliche Dinge. Das muss man also sehr genau im Blick haben. Aber zu deiner letzten Frage, Birgit, dieses, wie viel kann ich denn an Wertsteigerung erwarten? Das ist natürlich individuell, aber es gibt durchaus auch Fahrzeuge, die mehrere tausend Euro im Jahr an Wertzuwachs haben. Wenn man jetzt in die letzten 15 Jahre reinschaut, da, also vor 15 oder 20 Jahren, konnte man ein 911er, ein F-Modell, also bis 73 gebaut, durchaus noch für 50.000, 60.000 Euro bekommen. Heute und gerade vor Corona waren die Preise zum Teil bei mehreren 100.000 Euro. Also das sind natürlich enorme Sprünge, die gibt es manchmal, je nach Typ und Alter und Ausstattung unterschiedlich und eben nach Marktlage, die relativieren sich aber auch schnell mal wieder. Und da sagte ich ja eben auch, da muss man wirklich sehr genau auf das Thema Originalität und Zustand und Echtheit auch schauen. Aber jedes Auto entwickelt sich anders. Ich glaube, für die gerade junge Hörerschaft, die sagt, wir wollen eigentlich vielleicht ein altes Auto kaufen, weil dann haben wir etwas, was schon gebaut ist. Das heißt, die Umwelt wird nicht nochmal belastet und ich kann vielleicht auch synthetische Kraftstoffe zukünftig fahren. Doppelt gut, aber es soll auch nicht an Wert verlieren, da muss man eben sehr genau drauf schauen.
Ja, toll. Also das finde ich sehr spannend und auch bei meiner nächsten Autowahl werde ich diese Hinweise von dir ganz nochmal berücksichtigen.
Sehr gerne, ich bin ja da.
Und ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir in unserem nächsten Podcast vielleicht nochmal auf die eine oder andere Marke eingehen können, vielleicht auch mit Jens Seldrecht zusammen, dass man nochmal genau sehen kann, was für Hersteller sind gute Investments, denn das ist ja das, was ihr hören wollt als Hörer von der Anlegerschule. Und ja, ich freue mich, dass ich heute mit Götz hier sitzen durfte. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
Sehr gerne.
Und ich würde euch gerne nochmal darum bitten, habt ihr Fragen zu diesem besonderen Thema, dann schreibt doch gerne an info@anlegerschule.com.
Genau, schreibt da einfach hin. Wie gesagt, die nächsten beiden Podcasts, die kommen. Einmal zum Thema Neuwagen, weil, wie gesagt, ich hatte ja das Thema Porsche oder 911 Taycan angesprochen. Das gibt es zum Beispiel auch bei Mercedes, gibt es immer wieder Sondermodelle, gerade diese Flügeltüre, die vor einigen Jahren gebaut worden sind. Die sind wirklich super, aber man muss eben wissen, wann und wo es die gibt. Ja, also wir machen noch was.
Ja, toll, vielen Dank.
Gern.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ja, das waren wieder ein paar interessante Anregungen und Informationen zum Thema Autos als Geldanlage. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, sendet gerne eine Mail an info@anlegerschule.com oder schreibt mir einen Kommentar in die Box. Wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, teilt und abonniert gerne diesen Podcast auf eurer bevorzugten Plattform und bitte bewertet uns auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. In unserem nächsten Podcast, also unserer nächsten Folge, stellen wir wieder die Anlageformen der an den Finanzmärkten in den Vordergrund. Also bleibt dabei und solltet ihr die ersten Folgen verpasst haben, hört einfach nochmal rein. Bis zum nächsten Mal bei der Anlegerschule Investieren leicht gemacht. Und tschüss!